NDR Info. Das Forum.
Wir sind vergleichbar mit irgendeinem Kommandeur, der mit seinem Geschwader irgendeine deutsche Stadt anfliegt. Ist er verurteilt worden wegen Verbrechen an der Menschlichkeit? Warum verurteilt man uns? Wir haben doch niemanden getötet.
So spricht Adolf Eichmann, der ehrgeizige Nazi-Beamte, der ebenso eifrig wie gewissenlos den Massenmord an den Juden organisiert hat. So spricht er zumindest in einem neuen Film, der sich ganz an die überlieferten Dokumente hält und der zugleich zeigt, dass tatsächlich das Leben selbst die verrücktesten Geschichten schreiben kann. Denn dass sich ausgerechnet Eichmanns Sohn in die Tochter eines KZ-Überlebenden verliebt und dass diese Liaison zu Eichmanns Enttarnung in Argentinien führt, das klingt schier unglaublich. Wir stellen Ihnen heute einen Film vor, der diese Geschichte dokumentiert und in verschiedenen Episoden nachspielt. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Unsere weiteren Themen: Anne Frank als Facebook-Freundin, Chancen und Risiken des Internets bei historischen Themen. Und ein deutsch-polnischer Austausch 20 Jahre nach der politischen Wende im ehemaligen Ostblock. Es muss eine kuriose Gemeinde gewesen sein, diese kleine deutsche Kolonie in Buenos Aires, damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn, grob gesagt, gab es in dieser Gemeinde nur zwei Gruppen. Die einen waren deutsche Juden, die irgendwie doch noch den Weg ins Exil gefunden hatten, und die anderen waren geflüchtete Nazis, die sich hier in Argentinien weitgehend sicher vor Verfolgung fühlten. Und dann ist es wohl manchmal so gekommen, wie es eben manchmal kommt. Die Tochter eines Nazi-Opfers verliebt sich in den Sohn eines Nazi-Täters. In einem Fall hat ein solcher Flirt geradezu spektakuläre Folgen gehabt. Er hat zur Entdeckung von Adolf Eichmann geführt, dem Organisator des Holocaust. Er wurde daraufhin 1960 von israelischen Agenten in Argentinien entführt, nach Israel gebracht, dort verurteilt und hingerichtet. Wie es zu seiner Ergreifung in Argentinien kam, erzählt jetzt ein NDR-Film mit dem Titel Eichmanns Ende. Julia Jakob über ein Stück Zeitgeschichte im Film.
Die Geschichte hört sich an wie aus einem Groschenroman und ist doch wahr. Die Tochter des KZ-Überlebenden Hermann begegnet in Buenos Aires dem Sohn des Nazis Eichmann. Dorthin war Eichmann 1952 mit seiner Familie geflohen. Silvia verliebt sich in Klaus Eichmann, der sich in Argentinien Nick nennt.
Du gehst auf meine Schule.
Welche Schule soll das sein?
Ich würde mal sagen, die National 254.
Weder Silvia noch Nick wissen von der Vergangenheit ihrer Väter. Doch den erblindeten Hermann beschleicht eine Ahnung, als Silvia den Nachnamen von Nicks Vater erwähnt. Hermann fängt an zu recherchieren und kann sich bald sicher sein, es ist der Eichmann, der linientreue Nationalsozialist, der Millionen Juden in die Gaskammern schickte.
Ich sagte schon einmal, dass ich ein lebender Aktenbock gewesen bin. Ich habe befehlsmäßig gehandelt. Aber ich habe mir selbst auch meine Gedanken gemacht. Denn sonst wäre ich ein Hilfsarbeiter gewesen. Ein Rat nur, etwas Geistloses, Totes.
Als Silvia begreift, dass ihr Freund der Sohn eines Nazis ist, ist es mit der Liebe vorbei. Stattdessen unterstützt sie jetzt den Vater bei der Recherche. So geben beide dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer den entscheidenden Hinweis auf Eichmanns Identität und Aufenthaltsort. Bauer, der den deutschen Behörden in dieser Sache nicht traut, informiert den israelischen Geheimdienst Mossad.
Wie ich dich kenne, ist es wichtig. Um was geht es?
Eichmann.
Obersturmbahnführer Adolf Eichmann? Das ist eine konkrete Spur?
Der Hinweis auf Eichmann stammt von einem gebürtigen Deutschen, einem Juden, der jetzt ebenfalls in Argentinien lebt.
Unfassbar. Was können wir tun?
Ich will, dass er redet. Ich will Gerichtstag halten in Deutschland, sodass es alle hören.
Und wir sollen ihn für dich schnappen.
Felix, ich kann mich auf die deutsche Justiz nicht verlassen.
Parallel zu der Liebes- und Entdeckungsgeschichte erzählt Eichmanns Ende von den Interviews, die Eichmann dem holländischen rechtsextremistischen Journalisten Willem Sassen gegeben hat. Diese Tonbänder sind erhalten und abgeschrieben. Der Wortlaut wurde in dem Film exakt eingehalten.
Ich sagte, dass sich aus Ungarn ungefähr 350, vielleicht 450.000 Juden abgefahren habe. Das weiß ich heute nicht mehr so genau.
Sowohl Eichmann als auch Sassen geht es in erster Linie um Geld. In zweiter und inhaltlicher Linie verfolgen beide dagegen völlig unterschiedliche Intentionen. Sassen geht es um die Idee des Nationalsozialismus und dessen Zukunft. Er will die Wiedergutmachungsansprüche gegenüber Deutschland aus der Welt schaffen. Und Sassen will die Zahl der Opfer des Völkermordes kleinreden.
Es hat keinen Sinn, wenn wir versuchen würden, die Angelegenheit zu verniedlichen. Es hat aber auch keinen Sinn, die Angelegenheit an sich zu übertreiben, um dem Gegner nach dem Munde zu reden. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre und Sie gekonnt hätten, wie Sie wollten, wie wäre das Ganze ausgegangen?
Eichmann dagegen war von persönlicher Eitelkeit getrieben. Er fühlte sich vergessen und seiner Meinung nach war seine Rolle bei der sogenannten Endlösung falsch dargestellt worden.
Ich war kein normaler Befehlsempfänger. Dann wäre ich ein Trottel gewesen. Sondern ich habe mitgedacht. Ich war ein Idealist gewesen.
Den Spielszenen wurden Experten und Augenzeugen gegenübergestellt. So entsteht eine doppelte Spannung, auf fiktiver wie auf realer Ebene. Und das ist auch die Absicht von Regisseur und Drehbuchautor Raimund Ley.
Und ich finde diese Mixtur aus Spielfilm, Journalismus und Dokument sehr, sehr stark und hat immer einen sehr starken großen Link zum Authentischen. Und das macht es einfach hier zu einer großen Herausforderung, der Geschichte auch nachzugehen. Wie funktioniert Silvia? Finden wir Schulfreunde? Haben wir auch mit denen gesprochen und sozusagen haben eigentlich das faszinierende Porträt einer jungen Frau beieinander bekommen, die irgendwie Klassen überspringt, aber leider spricht sie nicht mit uns.
Raimund Ley konnte Silvia nicht zur Mitwirkung bewegen. Dafür hat er aber viele andere Augenzeugen in fünfjähriger Recherche ausfindig gemacht. Unter anderem die zweite Ehefrau des KZ-Überlebenden Hermann.
Er, also Eichmann, hat die ganze Familie, also die Familie meines Mannes, seine Mutter, seine Geschwister, die ganze Familie in Deutschland umgebracht.
In Alemania.
Herbert Knaub spielt Eichmann atemberaubend authentisch. Diktion und Dialekt gelingen ihm verblüffend gut. Knaub hat sich die Bänder von Eichmann angehört. Der Schauspieler wuchs in der gleichen Gegend bei Linz auf wie Eichmann. Und er hat sich akribisch auf die langen Textpassagen vorbereitet.
Den Text kannst du nicht am Tag vorher lernen. Dann habe ich wirklich wie ein Theaterstück Wochen für Wochen für Wochen gebimst, damit das überhaupt im Hirn hängen bleibt. Und da muss ich meiner Frau danken und meinem Sohn, der hat mich dann ab und zu abgehört, dass die das auch ausgehalten haben, weil du verwandelst dich natürlich immer für so einen Moment. Du kannst es ja nur in deinen vier Wänden sozusagen, da versuchst du den Schlüssel zu finden für die Figur.
Herbert Knaub gelingt eine seiner besten schauspielerischen Leistungen. Er verkörpert das, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen nannte.
Wir sind vergleichbar mit irgendeinem Kommandeur, der mit seinem Geschwader irgendeine deutsche Stadt anfliegt. Ist er verurteilt worden wegen Verbrechen an der Menschlichkeit? Warum verurteilt man uns? Wir haben doch niemanden getötet.
Den Eichmann selber, dann hat er so ein Zucken gehabt in der Nase, das habe ich so ein bisschen übernommen stellenweise. Dann war der auch immer ziemlich verkniffen und zugeknirscht. Und dieses Schnupfen mit der Nase, das machte der, weil er so einen Tick hatte, das habe ich eben gelesen, dass er bei Massenerschießungen dabei war. Und da hat er eben so eine Art Schlag weggekriegt. Solche Sachen habe ich mir halt angeschaut und versucht zu übertragen. Und über diese merkwürdige Formulierung, wie er überhaupt Dinge formuliert, habe ich halt versucht, mich diesem eigentlichen Charakter anzunähern. Was ist das für ein Mensch? Und habe den so ein bisschen sperrig, zurückhaltend, verklemmt versucht darzustellen.
Eine glänzende Besetzung. Ulrich Tukur als Wilhelm Sassen und Axel Milberg als Staatsanwalt Fritz Bauer, der die Ergreifung von Eichmann durch die Israelis organisierte, sowie ein herausragendes Drehbuch machen Eichmanns Ende zu einem packenden und vielschichtigen Drama über eines der schrecklichsten Kapitel in der deutschen Geschichte.
Julia Jakob über den Film Eichmanns Ende, Liebe, Verrat und Tod. Erst am 25. Juli im Fernsehen zu sehen, um 21.45 Uhr im Ersten. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf ein Buch, das gewissermaßen auch mit der Banalität des Bösen zu tun hat, diesmal in sprachlicher Hinsicht. Es sind die Notizen des Dresdner Literaturwissenschaftlers Viktor Klemperer über die Sprache der Nazizeit. Sie waren schon kurz nach dem Krieg, 1947, erschienen, kommen aber jetzt in einer neuen, kommentierten Ausgabe heraus. Der Titel des Bandes ist etwas sperrig, LTI, das heißt Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches. Der Inhalt aber führt mitten hinein in das damalige Leben, in all die kleinen Anpassungen und Lebenslügen. Er zeigt die scheinbar winzigen sprachlichen Veränderungen im Alltag einer Diktatur, wenn zum Beispiel das schlichte Wort holen eine ganz schwerwiegende Bedeutung bekommt. Jemand wurde, weil er eine lockere Bemerkung zum Kriegsverlauf gemacht hatte, geholt. Jeder wusste damals, was das hieß, mindestens Verhör, häufig Schlimmeres, und es wurde doch so selbstverständlich hingesprochen, weil es eben so selbstverständlich geworden war. Das alles festzuhalten war für Klemperer, der als Jude vom Professor zum Zwangsarbeiter degradiert wurde, geradezu eine Überlebensfrage. Zitat:
In den Stunden des Ekels und der Hoffnungslosigkeit, in der endlosen Öde mechanischster Fabrikarbeit, an Kranken- und Sterbebetten, in Momenten äußerster Schmach bei physisch versagendem Herzen, immer half mir diese Forderung an mich selber. Beobachte, studiere, präge dir ein, was geschieht. Morgen sieht es schon anders aus. Morgen fühlst du es schon anders. Halte fest, wie es eben jetzt sich kundgibt und wirkt.
Klemperers Notizen sind gerade deshalb so erhellend, weil er sich dem großen Thema nicht frontal nähert, sondern gleichsam von der Seite, von der damaligen Alltagssprache her. Zum Beispiel hat er schon im April 1933, wenige Monate nach Hitlers Machtübernahme, notiert:
Volk wird jetzt beim Reden und Schreiben so oft verwandt wie Salz beim Essen. Man gibt an alles eine Prise Volk. Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, volksnah, volksfremd, volksentstammt.
Kurioserweise übernehmen häufig sogar die verfolgten Juden den Jargon der Nazis. Klemperer hört sie etwa, ganz wie Goebbels, vom Weltjudentum sprechen. Und kaum einer, weder Jude noch Nazi noch Mitläufer, merkt, dass diese scheinbar nur sprachlichen Veränderungen in Wahrheit bedeutsam sind.
Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.
In der jetzigen Neuausgabe von Klemperers Buch wird all das so deutlich wie am ersten Tag. Zusätzlich werden in den umfangreichen Anmerkungen der Historikerin Elke Fröhlich viele Hintergründe erläutert, die dem heutigen Leser zum Verständnis helfen. Zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt, es war 1936, Juden keine Bibliotheken mehr benutzen durften, für den Philologen Klemperer eine Katastrophe. Oder es wird erklärt, was es bedeutete, in einem sogenannten Judenhaus leben zu müssen. Auch die Klemperers mussten aus ihrem Privathaus in ein solches Mini-Ghetto umziehen. LTI, Notizbuch eines Philologen, dies also der Titel der berühmten Aufzeichnungen von Viktor Klemperer, die jetzt in einer neuen Ausgabe vorliegen. Erschienen ist sie bei Reclam in Stuttgart. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Für heutige Jugendliche ist Geschichte oft ein ziemlich trockener Stoff, verbunden mit Schule, Lernen, Klassenarbeit. Gelegentlich kommt vielleicht ein Zeitzeuge in den Unterricht und lässt die Vergangenheit lebendig werden, aber die Zahl der Menschen, die zum Beispiel aus eigenem Erleben über die Nazizeit berichten können, wird von Jahr zu Jahr geringer. Und doch gibt es auch Zeichen dafür, dass zumindest ein Teil der Jugendlichen durchaus ein Interesse an geschichtlichen Dingen hat. Nur suchen sie sich manchmal ganz eigene Wege, häufig im Internet, manchmal sogar auf sozialen Plattformen wie Facebook. Wer hätte etwa gedacht, dass man sogar Anne Frank, die vor über 60 Jahren im KZ Bergen-Belsen ums Leben kam, heute in Facebook begegnen kann? Manchem Historiker werden sich da die Haare sträuben, aber es gibt eben neben den quasi offiziellen Wegen noch einige andere und nicht immer, aber manchmal führen sie doch in die gleiche Richtung. Otto Langels berichtet darüber, wie sich der Zugang zur Geschichte verändert, von der klassischen Zeitzeugenerzählung hin zu den neuen Formen der Video- und Internetkultur.
Wir fanden das halt interessant, mal von jemandem zu hören, weil das was anderes wie aus Geschichtsbüchern halt.
Erzählen Schülerinnen einer 10. Klasse beim Besuch des Holocaust-Denkmals in Berlin. Als Vorbereitung haben sie im Unterricht einen jüdischen Überlebenden des Naziregimes live erleben können, wie sie sagen.
Ja, das war sehr interessant, wie er es erklärt hat, auch sehr anschaulich mit Fotos und halt eigene Geschichten, die man jetzt nicht aus dem Geschichtsbuch oder so kennt.
Das war emotionaler so.
Ja, das war halt eben näher und man konnte ihm konkrete Fragen stellen, war gut.
Die Eindrücke der Schülerinnen bestätigt ihre Geschichtslehrerin.
Die Schüler sind von vornherein interessiert und stellen auch ganz viele Fragen, also angefangen von ganz normalen, ja, wie haben Sie denn da gelebt, wie haben Sie vorher gelebt, nachher gelebt und ich denke, da ist die Anbindung eine ganz andere und die Betroffenheit auch. Wir sind schon bemüht, das möglichst lange noch machen zu können.
Was aber, wenn die letzten Überlebenden des Nationalsozialismus gestorben sein werden und KZ-Gedenkstätten und Schulen auf die persönlichen Schilderungen von Zeitzeugen verzichten müssen? Einige Institutionen bereiten sich bereits seit längerem darauf vor, darunter das Fortenov Video Archive an der amerikanischen Universität Yale. Dort hat man im Laufe von 3 Jahrzehnten über 4000 Gespräche mit NS-Überlebenden geführt. Aus diesen Beständen hat die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas mehrere hundert Interviews ins Deutsche übersetzt. Besucher des Holocaust-Denkmals können sich die Schilderungen im sogenannten Ort der Information ansehen. Außerdem zeichnet die Stiftung selbst Lebensberichte von NS-Opfern auf, erzählt Daniel Baranowski, Leiter des Videoarchivs.
Wir machen immer wieder die Erfahrung bei unseren Zeitzeugengesprächen, dass nicht nur Schüler im Übrigen, sondern auch alle anderen natürlich sehr viel intensiver auf jemanden reagieren, sehr viel mehr auch von dessen Geschichte mitbekommen, wenn er leibhaftig vor ihnen sitzt. Wir können aber nichts dagegen machen, dass das irgendwann nicht mehr möglich ist. Und die Möglichkeiten, die wir dann haben, um an die Stimmen der Zeitzeugen zu kommen und um damit zu arbeiten, bieten diese Videointerviews.
Rund 600 Videoaufzeichnungen stehen Daniel Baranowski zur Verfügung. Eine kleine Auswahl im Vergleich zu den 52.000 lebensgeschichtlichen Interviews des Visual History Archive der amerikanischen Shoah Foundation. Ein Ausschnitt.
I noticed that the usually quiet Hindenburgstrasse was full of people, mainly going towards the synagogue to find it aflame with no firefighters attempting to put out the flames.
Um die Berichte von Holocaust-Überlebenden für die nachfolgenden Generationen zu bewahren, regte der amerikanische Filmregisseur Steven Spielberg im Jahr 1994 die Gründung des Visual History Archive an. Es ist heute das weltweit größte historische Videoarchiv. Das Material ist unter 50.000 Schlagwörtern erfasst und lässt sich in Sequenzen von jeweils 60 Sekunden abrufen. Der Nutzer kann gezielt einzelne Passagen auswählen und muss nicht die kompletten Schilderungen anhören. Erspart bleibt ihm eine aufwendige Recherche. Allerdings könnte darunter auch die gründliche Beschäftigung mit einem Thema oder die gezielte Annäherung an eine Biografie leiden. Gerade deshalb verzichte das Videoarchiv des Berliner Holocaust-Denkmals bewusst auf einen minutiösen Schlagwortkatalog, betont Daniel Baranowski.
Weil man dann zu Ergebnissen kommen würde, die verfälscht wären. Eine Suche nach Hitler würde unter Umständen dann jedes Interview als Ergebnismenge erzeugen, obwohl es in den wenigsten Interviews substanziell um Hitler geht, aber jeder erwähnt Hitler. Gerade in Bezug auf Schüler ist es wichtig, diese Geschichten einzuordnen in eine Gesamtgeschichte des Holocaust, weil man auch nur dadurch die besondere Bedeutung, die die einzelne Lebensgeschichte hat, deutlich machen kann.
Registriere dich, um mit Anne Frank in Verbindung zu treten, fordert das soziale Netzwerk Facebook Internetnutzer auf. Mehr als 20.000 sogenannte Fans haben mittlerweile von diesem Angebot Gebrauch gemacht und sich auf der virtuellen Pinnwand des prominenten NS-Opfers eingetragen. Auf diese Weise lässt das Internet Holocaust-Opfer quasi wieder auferstehen. Mit solchen interaktiven Projekten habe die Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter eine neue Dimension erreicht, meint der Gießener Politik- und Medienwissenschaftler Erik Meyer.
Es besteht die Möglichkeit, einfach aufgrund der unbegrenzten Kapazitäten, die man hat, auch einzelne Opfer zu erinnern. Das heißt, so wie wir bislang vielleicht nur Anne Frank kennenlernen konnten, als einzelnes Opfer können wir jetzt einen wesentlich größeren Personenkreis, sofern denn Informationen zur Verfügung stehen, individuell erinnern.
Zum Beispiel Henjo Zitomirski, geboren am 25. März 1933 in Lublin, als Sechsjähriger mit seiner Familie in ein Ghetto verschleppt, ermordet 1942 im Vernichtungslager Majdanek. Viel mehr weiß man über sein Leben nicht. Bekannt wurde er durch ein Schwarz-Weiß-Foto, das ein junger polnischer Historiker bei Facebook ins Netz stellte. Es zeigt Henjo in kurzen Hosen, ein sympathisches Kind. Der tote Junge hat inzwischen über 5.000 Freunde in aller Welt. Sie schreiben Kommentare wie, er ist ein Engel. Wer weiß, vielleicht hätte er als Erwachsener ein Mittel gegen Krebs entdeckt. Henjo, wir werden dich und die vielen anderen niemals vergessen. Der jungen Generation, die mit dem Internet groß geworden ist, bietet sich hier die Möglichkeit, die Erinnerung an NS-Opfer wachzuhalten. Es entsteht gewissermaßen eine ungefilterte virtuelle Gedenkstätte. Oft ohne jede Kenntnis der historischen Zusammenhänge, manchmal aber auch geprägt von erstaunlicher Sachkenntnis. Eine Mischung aus nachdenklichen und emotionalen Beiträgen im Stil der Internetblogs und Chats. Noch sei weitgehend unerforscht, so Erik Meyer, wohin der unreflektierte Umgang mit dem Internet führen werde.
Es gibt generell sehr wenige Rezeptionsstudien, die sich damit auseinandersetzen. Insofern gibt es da eine große Forschungslücke und wir können eigentlich nur spekulieren, was sich dadurch sozusagen auf Seiten der Besucherinnen oder Rezipientinnen ändert.
Wenn beliebig große Datenmengen und Archive digital erfasst und im Internet bereitgestellt werden können, eröffnen sich dem Nutzer nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Wer aber prüft zum Beispiel den Wahrheitsgehalt bestimmter Aussagen eines Videointerviews? Bekanntlich ist der Zeitzeuge der ärgste Feind des Historikers. Häufig widersprechen subjektive Erinnerungen den Ergebnissen nüchterner Forschung. Und wie soll man mit der Fülle des Materials umgehen? Soll man den Suchmaschinen oder den Produzenten von Schlag- und Stichwörtern die Auswahl überlassen? Erik Meyer über die Zukunft des Historikers.
Meine Diagnose wäre, dass er in diesem Zusammenhang dieser Entwicklung objektiv überflüssiger wird, insofern er nicht mehr die Bedeutung hat für die Auswahl und die Präsentation solcher Materialien, also von Dokumenten, von zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten und so weiter. Normativ, also was die Frage angeht, was wünschenswert ist, da steigt eigentlich seine Bedeutung, weil wir mit einer Unmenge von Materialien konfrontiert werden, die wir individuell recherchieren müssen und bewerten müssen, und wir sind eigentlich damit überfordert.
Einerseits sind also die Zeiten vorbei, in denen sich die Historiker als Wächter und Interpreten des geschichtlichen Wissens aufspielen konnten. Andererseits sind ihre gründlichen Kenntnisse und ihre Quellenkritik gerade dann gefragt, wenn in den Weiten des Internets Wissen, Spekulation, Emotion und Intuition wild durcheinandergehen.
Geschichte in Zeiten der Internetkultur, das war eine Bestandsaufnahme von Otto Langels. Ein großer Erfahrungsaustausch im Ostseeraum ist an diesem Wochenende das vierte Baltic Media Forum. Bei dieser Konferenz in Lübeck, die vom NDR mitveranstaltet wird, geht es um aktuelle Themen aus dem Ostseegebiet, etwa die geplante Fehmarnbeltquerung, die Meeresverschmutzung und die vielversprechenden Handelsperspektiven. Es geht aber auch um die gemeinsame Geschichte, wenngleich es in Zeiten des Kalten Krieges eine geteilte Geschichte war. Schwerpunktthema diesmal ist Polen, das ja bei der politischen Wende in Osteuropa eine entscheidende Rolle gespielt hat. Entsprechend standen die Vorgänge in Polen und ihre Auswirkungen auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung mit dem Titel Wandel, Wende, Wirklichkeit von Solidarność bis Europa 2010. Mit dabei auf dem Podium drei Botschafter bzw. ehemalige Botschafter aus Polen und den beiden deutschen Staaten. Katrin Bohlmann über den historisch-diplomatischen Austausch in Lübeck.
In Polen ist etwas los, hieß es damals auf der ganzen Welt, 1980, als die Gewerkschaft Solidarność aus einer Streikbewegung von Arbeitern in Polen gegründet wurde. Und es steht außer Zweifel, dass der Protest, der die Wende und damit das Ende des kommunistischen Systems herbeigeführt hat, mit Solidarność begonnen hatte. Die beiden ehemaligen Botschafter aus beiden Teilen Deutschlands wollten es damals zuerst gar nicht glauben, was in Danzig auf der Leninwerft geschah. Der damalige DDR-Botschafter in Warschau, Jürgen van Zoll, musste umgehend für sein Politbüro eine Analyse über die Ereignisse in Polen schreiben.
Alles das hat in dieser Politbürositzung keinen Bestand gehabt. Auch das werde ich nicht vergessen. Die Schlussfolgerung des Politbüros war klar und eindeutig: So wie es bisher in der DDR gemacht wurde, so muss es weiter in der DDR gemacht werden. Ich brauche, glaube ich, keinen Kommentar dazu zu geben, denn das ist Kommentar genug auch zu dem, wie damals zu dieser Zeit die Einschätzung war mit Sicht auf die polnischen Ereignisse.
Auch der heutige polnische Botschafter in Deutschland, Marek Prawda, wurde vor 30 Jahren von den Streikwellen überrascht. Prawda trat dann selbst der Solidarność bei. Die Bewegung habe ohne Barrikaden, ohne Kampf die Legitimität des Systems infrage gestellt, sagt er.
Und im Nachhinein sehe ich das als vielleicht die wichtigste Erfahrung und die wichtigste Botschaft von damals, dass es eine sich selbst beschränkende Revolution möglich ist, dass man mit friedlichen Methoden das System überwindet.
Der ehemalige westdeutsche Botschafter in Polen in den 90er Jahren, Johannes Bauch, ahnte schon, dass da ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der das gesamte europäische System destabilisieren würde.
Ich war natürlich kein Hellseher und habe nicht gesagt, 1989 ist es dann soweit. Ja. Aber ich habe es nicht für möglich gehalten, dass dies wieder letztlich beseitigt wird im Sinne des Systems. Und dass man gewissermaßen, so wie das Herr van Zoll beschrieben hat, aus der Politbürositzung, wir machen weiter wie bisher in der DDR. Das war mein Gefühl, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die ich einfach aus der Entfernung heraus da machen musste.
Für den DDR-Botschafter und damals systemtreuen van Zoll war Solidarność dagegen etwas Bedrohliches, Beunruhigendes. Van Zoll ist mit dem SED-System aufgewachsen. Er wollte keine Solidarność in seiner DDR. Im Gegenteil.
Die Frage stand auf jeden Fall, was ist aus damaliger Sicht 1980 bei einem noch einigermaßen stabilen System und noch einigermaßen wirtschaftlich kräftigen System, was kann getan werden, damit dieses System in bestimmten Bereichen reformiert werden kann, andere Gesichtszüge erhält? Erst später stellte sich dann die Frage, es erwies sich, dass es nicht reformierbar ist, dass mit den Reformen, die jemand in Angriff nimmt oder die in Angriff genommen werden, das System in sich zusammenbrechen muss. Aber das war damals noch nicht so weit.
Im Dezember 1981 wurde in Polen der Kriegszustand ausgerufen. Führende Kräfte der Gewerkschaft wurden verhaftet, die Arbeit der Solidarność verboten. Sie konnte nur noch im Untergrund weiter existieren. Das gab der Bewegung noch mehr Kraft, berichtet Marek Prawda.
Wir fragen uns auch heute, mit dem Wissen, das wir heute haben, wohin hätte es geführt? Was hätte man erreicht, ob die Sowjetunion damals mehr zugelassen hätte? Deshalb haben wir immer noch etwa 50% bei Umfragen der Menschen in Polen, die sagen, das Kriegsrecht war damals, in der damaligen Situation, wenn nicht akzeptabel, so hinnehmbar. Weil wir dadurch gesehen haben, dass dies der Anfang vom Ende des kommunistischen Systems war. Durch das Kriegsrecht konnte in einem Sinne der Mythos von Solidarność hinübergerettet werden in die neue Zeit.
Dagegen habe Deutschland ganz sicher nicht ausreichend erkannt, was sich in Polen abspielt, so Diplomat Johannes Bauch, der auch persönlicher Referent von Egon Bahr war.
Ganz sicher hat die Solidarność von Seiten der damaligen Bundesrepublik zunächst nicht die richtige Unterstützung bekommen. Und insofern haben wir da, glaube ich, frühzeitig die Chance vertan, wenigstens im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen, was sich dann später, wie soll ich sagen, in etwa ausgeglichen hat.
Polen habe die Haltung Deutschlands so verstanden, sagt der Botschafter Prawda. Wir Deutschen haben auf die Vereinigung verzichtet, deshalb sollt ihr jetzt auch etwas für den Frieden tun und auf die Freiheit verzichten.
Ich übertreibe ein bisschen, aber das war so ungefähr die Wahrnehmung von damals. Ich habe darüber sehr häufig mit meinem früheren Chef Geremek gesprochen, Außenminister. Er hat mir berichtet, als er Willy Brandt im Jahre 90 in Paris getroffen hat. Und damals hat ihm Willy Brandt gesagt, wir haben die Bedeutung der Dissidentenbewegungen damals unterschätzt. Aber, sagte Willy Brandt, heute verstehe ich, dass man auch mit unpolitischen Methoden ein System zum Sturz bringen kann. Dieser Satz hat Geremek unwahrscheinlich imponiert. Und das war auch genauso wichtig wie die gemeinsame Erfahrung, die wir schon hatten aus der Zeit des Kriegsrechts. Alle in Polen wussten über die große Hilfe Deutschlands, nicht nur von den Menschen, auch von den Organisationen, auch von den Politikern.
Deutschland und Polen sind eine Schicksalsgemeinschaft. Darin sind sich die drei Diskutanten einig. In beiden Ländern hatten die Menschen den Traum, in Freiheit zu leben. Das verbindet. Die neue polnische Regierung mit dem Präsidenten Komorowski und dem Ministerpräsidenten Tusk an der Spitze will gute Beziehungen zu ihren Nachbarn. Dafür müssen die Deutschen und die Polen noch mehr aufeinander zugehen.
Im Allgemeinen, finde ich, wäre es hilfreich, wenn die Polen nicht jede Woche überprüften, ob die Deutschen ein gutes Gedächtnis haben und wenn die Deutschen die Möglichkeit nicht ausschlössen, dass Polen außer Traumata auch Ansichten haben.
Katrin Bohlmann über eine Diskussion auf dem Baltic Media Forum in Lübeck. Übrigens können Sie am Montag mehr zu diesem Thema hören. Dann senden wir abends den Mitschnitt einer weiteren Diskussion, bei der sich zwei wohlbekannte ehemalige Außenminister unterhalten haben, Hans-Dietrich Genscher und Władysław Bartoszewski. Polen und Deutsche, das Verhältnis zweier Nachbarn und seine Bedeutung für den Ostseeraum, so der Titel der Veranstaltung, hier auf NDR Info zu hören am Montagabend um 20.30 Uhr. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.